doch nicht zu erwarten.
Über diese Ihre Antwort.
Sie sind doch Geschäftsführer.
Zwischenfallsabgeordneter.
Ich bitte doch um Ruhe. Ja.
Herzlich willkommen zum Zwischenruf, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Mein Name ist Kevin Seddels, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Parlamentarismusforschung in Berlin und diese Folge bietet den zweiten Teil, in dem wir Audiomitschnitte von Tag 2 der Tagung, die vom IPAL und der DVPAL mit Unterstützung der Bundestagsverwaltung sowie der Stiftung Wissenschaft und Demokratie veranstaltet wurde, kompakt und kurzweilig zusammenschneiden. Hierfür werfen wir einen vergleichenden Blick auf Fraktionen in unterschiedlichen Ländern sowie der Europäischen Union. Behandelt werden die institutionellen Grundlagen und Ebenen der Verrechtlichung sowie die Ressourcenausstattung von Fraktionen hin zum interparlamentarischen Verhältnis gegenüber anderen Akteuren des Parlaments sowie weitere landesspezifischer Besonderheiten, von Handgreiflichkeiten hin zum exklusiven Zugang zu den Duschen im tschechischen Parlament. Dafür setzte sich das Panel, bestehend aus verschiedenen Expertinnen und Experten, am Vormittag des 18. Oktober mit Fragen wie diesen auseinander. Welche Rolle spielen Fraktionen in den politischen Systemen verschiedener Länder? Wie sind sie organisiert? Und welche Herausforderungen ergeben sich aus den unterschiedlichen Ansätzen? Genau das wurde diskutiert und jetzt nehmen wir Sie und Euch mit auf eine Reise durch Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Tschechien, Österreich und der Europäischen Union. Wir wünschen viel Spaß. Fraktionen sind zentrale Akteure parlamentarischer Systeme. Ihre institutionelle Verankerung variiert zwischen politischen Systemen und zeugen von einer großen Bandbreite hinsichtlich ihrer Verfasstheit, Gründungsmodalitäten und mehr, die unterschiedliche historische wie kulturelle Entwicklungen widerspiegelt. In Deutschland beispielsweise fehlt eine explizite Verankerung in der Verfassung. Großbritannien indes zeichnet sich durch gelebte Konventionen statt gesetzlicher Regelungen aus, wie Professor Dr. Melanie Sully vom Go Governance Institut in Wien anführt.
Ich kann schon was anbieten aus Großbritannien. Es gibt schon die einzelnen Abgeordnete, die sehr wichtig sind. Es gibt keine rechtliche fest verankerte Begriff in der Verfassung, weil geschriebene, kodifizierte Verfassung gibt es nicht. Die Standing Orders können beliebig ausgesetzt werden. In der Praxis passiert das auch. Also es spielt sich ab zwischen einzelnen Abgeordneten und eher so zwischen Regierung und Opposition. Wobei die Opposition, also größte Oppositionspartei, definiert vom Speaker, vom Parlamentspräsident, einen anderen Status hat als andere Oppositionsparteien. Man versteht sich, dass diese Opposition Her Majesty's Loyal Opposition ist. Das ist eine Regierung in spe. Falls die ganze Regierung unter einem Londoner Bus einen fürchterlichen Unfall hätte, dann hätte man ein Reserve-Team.
Wir hören, dass in Großbritannien der Speaker als Sitzungsführer eine entscheidende Rolle spielt, während einzelne Abgeordnete mehr Einfluss haben als in vielen anderen Ländern.
Aber dieser einzelne Abgeordnete im Gegensatz zum Beispiel zu Österreich, wo 5 Abgeordnete notwendig sind für einen selbstständigen Antrag, können auch diese selbstständigen Anträge einbringen. Diese Regierung-Opposition prägt natürlich die ganze politische Kultur. Und es gibt auch neue Entwicklungen, zum Beispiel Recall-Möglichkeit. In bestimmten Fällen können Abgeordnete ein Recall, ein Nachwahl in ihrem Wahlkreis haben und vielleicht dann auch auf diese Art und Weise abgewählt werden. Also kurz gesagt, so am Anfang ist wirklich nicht ein Club- oder Fraktionsbegriff, der sehr rechtlich verankert ist. Diese Verrechtlichung findet nicht statt. Aber es gibt natürlich Usanzen und Konventionen. Und die sind auch wichtig in anderen Parlamenten. Aber in Großbritannien, sie spielen vielleicht eine eine größere Rolle. Der Speaker zum Beispiel hat mehr in seinem Ermessen zu entscheiden. Und das kann schon, hat auch in der letzten Zeit zu Konflikten geführt. Und man schaut nicht sofort in einer Verfassung oder in der Geschäftsordnung, die in einigen Ländern schon gesetzlich nur mit einer Zweidrittelmehrheit geändert werden können.
In Frankreich sind Fraktionen stärker formalisiert, mit spezifischen Rechten und Pflichten. Sie werden sowohl in der Verfassung als auch in einzelnen Geschäftsordnungen explizit adressiert, wie Anastasia Pischny, wissenschaftliche Mitarbeiterin am IPAL, herausstellt.
Also die Fraktion, oder wir haben ja gerade gehört, die Freirechtlichung findet in Großbritannien nicht statt, in Frankreich schon, aber nicht so sehr in der Constitution, in der Verfassung. Da werden die Fraktionen erwähnt, die Groupe Politique in Artikel 51. Und da geht es um die speziellen Rechte von Opposition und Mehrheitsfraktionen. Die Hauptrechtsgrundlage ist in Frankreich aber tatsächlich diese hier. Das ist das Reglement, also die Geschäftsordnung. Und da haben die Fraktionen ein eigenes Kapitel mit 5 Artikeln. Und da kann man eben mehr erfahren darüber, was es bedarf, um eine Fraktion zu gründen und was Fraktionen als Aufgaben haben. Und darüber hinaus gibt es dann noch die Fraktionsgeschäftsordnung, die viele Parteien in Frankreich, viele Fraktionen haben, aber eben auch nicht alle. Also es gibt vor allem 2, das ist das Mouvement Démocrate, eine zentristische Partei, die auch gerade an der Regierung mit beteiligt ist, die unseres Wissens nach keine Fraktionsgeschäftsordnung hat. Und auch nicht die kommunistische Partei, die Parti Communiste. Die Mindestgröße wurde auch, wie man es nimmt, erst abgesenkt, dann wieder angehoben. Also da gab es viel Wechsel. In der Vierten Republik waren es 14 Mitglieder. Dann ab 1959 hat man sie auf 30 Mitglieder angehoben. Dann gab es auch sehr viel weniger Fraktionen in der Fünften Republik als in der Vierten Republik, wo es eigentlich Standard war, dass die Fraktionenanzahl im zweistelligen Bereich war. Das hat sich dann, wie gesagt, geändert. 1988 hat man sich dazu entschlossen, die Mindestgröße auf 20 Mitglieder herabzusetzen. Das war, weil die Kommunisten sonst keine eigene Fraktion hätten bilden können. Und 2009 hat man sie dann auf 15 Mitglieder dann, wie es jetzt auch der Stand ist, heruntergesetzt. Aktuell sind ja in der Assemblée Nationale wieder 11 Fraktionen vertreten. Also das ähnelt den Zuständen dann in der Vierten Republik. Und ja, da sieht man eben tatsächlich, dass diese Mindestgrößen doch auch etwas bewirken in der Praxis.
Bereits hier ist auf die unterschiedlichen Ebenen rechtlicher Verankerungen hinzuweisen, in denen Fraktionen verrechtlicht sind. Im Rahmen von Landesverfassung, Parlamentsgeschäftsordnung oder eigener Fraktionsgeschäftsordnung, wie auch Professor Dr. Petra Guasti von der Karls-Universität Prag für den Fall Tschechien berichtet.
Die erste tschechische Fraktionen findet man schon nach 1848 in dem Wiener Parlament. Die hießen sogar Slawische Club und der junge Tschechen Club, weil die konnten sich nicht einigen. Sie haben sich gestritten und mussten dann in zwei Fraktionen, die waren unterschiedlich radikalisiert. Unter Kommunismus gab es die Fraktionen auch. Sie konnten sich fragen, wie macht man das, wenn es nur eine Partei gibt, dann gibt es nur eine Fraktion. Ist ein bisschen merkwürdig, aber so war es. Nach der gesamten Revolution kehrten die Fraktionen ins Parlament zurück. Aber die erste Regelung kam erst durch das im Gesetz über die Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses. Und das erstmal in 1995. In der Verfassung der Tschechischen Republik wird die Existenz von Fraktionen, die nennt man Poslanecké kluby, nicht erwähnt. Die Verfassung legt lediglich die Organisationsstruktur des Abgeordnetenhauses fest, anschließend der Abstimmungsprozesse und der Befugnisse. Und das Konzept von Fraktion dann wird im Gesetz basiert auf dem Prinzip des freien Mandats. Und vielleicht noch zum Regelung ist es wichtig, also es braucht mindestens, also Ich finde, in dem Regelung findet sich immer, was man erzielen will. Und hier geht es um Stabilität, um Versuch, Fragmentation so niedrig wie möglich zu halten. Deshalb gibt es in Tschechien die 5% Hürde und deshalb gibt es auch die Notwendigkeit, 10 Abgeordneten zu haben.
Geografisch in der Region bleibend, erzählt Professor Dr. Marcello Jenny von der Universität Innsbruck für den Fall Österreich nach, wie es dort um die Fraktionen bestellt ist, die dort als Clubs bezeichnet werden.
Dass die Clubbildung ein Phänomen der konstitutionellen Monarchie ist, wurde schon angesprochen. Auch gleiche Nationalitäten haben ziemlich schnell unterschiedliche Clubs gehabt, weil die zweite große Trennlinie eben die Ideologie war, die diese Parlamentarier getrennt hat voneinander. Und wir haben eigentlich eine lange Tradition von Geschäftsordnungen, die aber zunächst nur nach innen gewirkt haben und nicht öffentliche Gesetze waren. Wir haben die Verrechtlichung von Parteien und Clubs Mitte der 70er Jahre. Und das hat zentral damit zu tun, mit dem Thema Finanzierung. Dass in dem Moment, wo die öffentliche Finanzierung für Parteien und Clubs auf eine neue Ebene gehoben wurde, dass man einfach Klarheit schaffen musste bei den gesetzlichen Grundlagen. Seitdem ist die zentrale Grundlage ein Geschäftsordnungsgesetz. Daneben gibt es auch noch ein Clubfinanzierungsgesetz, das die finanzielle Frage im Detail regelt. Und dann gibt es noch zusätzlich ein Parlamentsmitarbeiterförderungsgesetz, das nochmal den Spezialaspekt abdeckt, dass neben den Clubs auch der einzelne Abgeordnete zusätzlich eine Förderung erhält. Die Mindestgröße eines Clubs sind 5 Abgeordnete. Der Nationalrat ist ein Fraktionenparlament im extremen Ausmaß, würde ich sagen. Und wir haben in vergangenen Perioden das Phänomen gehabt, dass mehrere neue Clubs entstanden sind aus bestehenden Clubs. Und das war ein Problem für die bestehenden Clubs. Wir haben eben neue Parteien, die aus einem Club heraus entstanden sind. Und daher wurde vor noch nicht allzu langer Zeit, vor jetzt 10 Jahren, eine neue Regelung geschaffen, dass sie einen Club eigentlich nur unmittelbar nach einer Wahl gründen können, zum einen, und also nur innerhalb 30 Tagen nach Konstituierung eines neuen Parlaments, und dass sie demselben Wahlvorschlag angehören müssen. Also sie können nicht mehr das Phänomen, dass sie Abgeordnete aus verschiedenen bisherigen Clubs haben, die sich zusammenschließen zu einem neuen Club, wurde damit unterbunden. Es wurde auch, weil auch wir haben von der Finanzierung her, ist das ein Sockelbetrag und dann Proportionalität. Jetzt gab es immer wieder mal die Drohung, Jörg Haider hat das gemacht, ich könnte mehr bekommen, wenn ich meinen Club aufspalte in mehrere Clubs. Also indem es nicht nur einen FPÖ-Club gibt, sondern 5 FPÖ-Clubs, weil das würde finanziell für mich besser sein. Auch das wurde mit dieser neuen Regelung unterbunden.
Durch die Verfassungsreform von 2017 transformierte Türkeis Staatspräsident Erdogan die Türkei formal in ein präsidentielles Regierungssystem. Dr. Mahir Tokatli von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen argumentiert jedoch, dass die Türkei faktisch weiterhin Elemente eines parlamentarischen Systems aufweist, da die institutionelle Machtbalance durch eine ausgeprägte Exekutivdominanz geprägt bleibt.
Ich habe das große Vergnügen, über die Türkei zu sprechen. Über die Türkei ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil nicht nur in den letzten Jahren, sondern generell immer die Frage war, ist die Türkei defektdemokratisch oder autokratisch? Ich glaube, in den letzten Jahren kann man das durchaus relativ klar beantworten, dass sie sich eher für die Autokratie entschieden hat oder entscheiden musste, je nachdem, wie man das, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen sagen, oder halten nach wie vor fest, dass das ein Präsidialsystem ist. Auch in der Türkei denken die, dass sie ein Präsidialsystem erschaffen haben, was aber gar nicht möglich sein kann, weil das Minimalkriterium eines Präsidialsystems nicht gegeben ist, nämlich die Unabhängigkeit zwischen Exekutive und Legislative, die ist in der Türkei nicht vorhanden. Das heißt, der Präsident kann nach Lust und Laune, also ohne Einschränkungen, das Parlament auflösen. Das kann er auch im Präsidialsystem, also andere Präsidialsysteme auch, in Lateinamerika zum Beispiel. Aber da gibt es bestimmte Hürden, die man überstehen muss. In der Türkei ist das ohne Hürde, Lust und Laune sozusagen, kann man die Legislative auflösen. Konsequenz ist, dass man sich dann selber einer Neuwahl stellen muss. Die Verfassung hat schon das Wort Fraktion oder politische Parteigruppen mit aufgenommen. Und gibt eigentlich so ein bisschen die Rahmenbedingungen vor. Danach entscheidet oder Näheres regelt, wie es so schön oft heißt, die Geschäftsordnung des Parlamentes. Und auch die Geschäftsordnung des Parlamentes beschränkt sich eigentlich auf Funktionen des Parlamentsbetriebs, also im Parlamentsbetrieb, was die Fraktionen machen dürfen und was sie nicht machen dürfen. Die Struktur und die interne Arbeitsweise der Fraktion, das bestimmen die internen Geschäftsordnungen der Parteien oder der Fraktionen.
Neben den bisherigen Beispielen der Landesparlamente ist auch das Europaparlament über landesübergreifende Fraktionen organisiert. Wie diese verrechtlicht sind, führt Professor Dr. Andreas Maurer von der Franzens-Universität in Innsbruck weiter aus.
Der Vertrag, also die Basis für die Fraktionen oder die politischen Gruppen, wie es in den meisten Sprachen heißt, Europäischen Parlament, Fraktion, ist der Begriff nur im Deutschen, im Niederländischen, Estnischen, Finnisch, die anderen sehr lateinisch, Grupppolitik. Der Vertrag kennt die Fraktionen nicht. Muss in die Parlamentsgeschäftsordnung schauen. Die Parlamentsgeschäftsordnung hat ein eigenständiges Kapitel über die Fraktionen, die Gründung. Gegenwärtig brauchen sie 23 Abgeordnete aus mindestens 7 Mitgliedstaaten. Das ist halt eben ja, sehr typisch sagen, für die Europäische Union. Gibt es so in anderen Mitgliedstaaten natürlich nicht.
Ferner liefert er Hintergründe dazu, warum er das Europaparlament eher als Vielbürgerinnenparlament denn als Vielvölkerparlament sieht und es keine Versammlung national Delegierter sein soll.
Hängt damit zusammen, dass es seit 1952, seit Bestehen der Europäischen Versammlung, immer ein Bestreben unter den drei großen Blöcken, Christdemokraten, Sozialdemokraten, Liberale, gegeben hat, dieses nationale Delegiertenelement im Europäischen Parlament zu unterwandern, zu sagen, wir wollen ein multinationales Parlament sein, wir wollen auch kein Vielvölkerparlament sein, sondern ein Vielbürgerinnenparlament, sodass sich sehr früh diese Regel durchgesetzt hat, es gibt keine mononationalen Fraktionen. Grunderfahrung dabei war in den 90er Jahren, dass es der Forza Italia gelungen ist, als Forza Europa zusammen mit einem Abgeordneten aus Irland eine Gruppe zu bilden, sagt, ja, das gehört, also genau das wollen wir ja nicht, weil das führt zu Doppelstrukturen zum Ministerrat. Da haben wir das. Im Ministerrat können die Mitgliedstaaten vertreten werden. Das ist die Staatenkammer, also ein Äquivalent zum Bundesrat. Im Parlament passiert das nicht.
Ein weiteres Thema betrifft die Ressourcenausstattung von Fraktionen. Wie ist diese geregelt? Welche finanziellen Mittel aus welchen Quellen stehen den Parties in Parlament zur Verfügung?
Das noch wichtige, andere Sache, die ich noch für wichtig halte, ist, dass Fraktionen unterschiedlich finanziell unterstützt werden und die Oppositionsfraktionen bekommen vergleichend mehr Gelder, damit sie die Oppositionsarbeit besser leisten können. Es gibt, anders als in Frankreich, keine Regelung. Es ist den Parteien absolut überlassen, wie sie sich das intern regeln. Es basiert aber bei traditionellen Parteien sehr auf der Tradition. Das heißt, die Parteien, die seit 30 Jahren, fast 35 Jahre im Parlament sind, machen das immer wieder gleich.
Jetzt zur finanziellen Ausstattung ist es so, dass die Assemblée Nationale also Beträge an die Fraktion vergibt. Im Jahr 2023 haben alle Fraktionen zusammen 12,4 Millionen Euro erhalten. Und der Betrag wurde jetzt erst kürzlich im letzten Monat angehoben um 2,8 Millionen Euro, sodass insgesamt 15,2 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Und jede Fraktion natürlich nicht gleich viel bekommt. Das hängt ab von der Größe und so weiter und auch von den Beträgen, die die Mitglieder entrichten müssen. Aber im Durchschnitt 1,4 Millionen Euro erhält.
Also in Großbritannien ist es so, dass nur die Oppositionsparteien Anspruch haben auf finanzielle Unterstützung für die parlamentarische Arbeit. Und interessant ist, es gibt so ein Limit von, man muss 5 oder mehr Abgeordnete haben, um diese Finanzierung zu bekommen. Das hat dazu geführt natürlich, dass Nigel Farage von den Rechtspopulisten genau 5 Abgeordnete hat nach der Wahl im Juli und sich ärgert, dass er nur für 400.000 Euro ungefähr bekommen kann und die anderen haben so die volle können das voll ausnutzen. Mindestvoraussetzung ist, dass man 2 Mandate hat, beziehungsweise ein Mandat plus 150.000 Stimmen. Die Regierungsparteien haben diese finanzielle Unterstützung nicht. Und das erklärt vielleicht, dass man mehr abhängig ist von Sponsoren und von Big Spenders und Donors. Und das ist eine andere Abhängigkeit, dass man nicht so abhängig ist vom Staat, sondern von Millionären. So die Idee ist, dass die Exekutive, die Regierung, hat normalerweise mehr Macht. Es ist dann schon ein Übergewicht. Ja? Und um das auszugleichen, denkt man, dass man gibt mehr Geld für die Opposition, damit sie auf Augenhöhe sind. Das ist die Idee.
Anders als in Großbritannien, wo anscheinend Gerechtigkeit, Herrschaft von ein Wettbewerbsgleichheit irgendwie Ziel ist, ist es in der Türkei nicht der Fall. Also wir haben da nicht, dass die Opposition auf einmal ein bisschen mehr Geld bekommt als die Regierung, sondern weil wir so eine starke Dominanz von Parteien haben gegenüber auch den Fraktionen, gibt es gar keine separate Finanzierung von Fraktionen. Also das ist alles sozusagen der Partei überlassen, wie die Partei das handhabt. Deswegen habe ich das auch, glaube ich, gerade gar nicht so genannt, weil ich wollte es ein bisschen elegant umschiffen.
Ja, Europäische Parlament, die Fraktion, es gibt eine eigene Haushaltslinie im Haushalt und auch im Haushalt des Parlaments. Haushaltslinie 400, über diese Linie werden alle Verwaltungs- und laufenden Ausgaben für die Fraktionen bezahlt. Das waren 2024 sind es 67,5 Millionen. Damit wird alles finanziert. Die Verteilung dieses Geldes, darüber verfügt das Präsidium, nicht die Konferenz der Fraktionsvorsitzenden, heißt eben nur sozusagen eine Auswahl der politischen Fraktionen, die im Präsidium vertreten ist, beschließt über die Verteilung. Die läuft gegenwärtig noch sehr proportional ab, aber es gibt eben einige Unruhe dahingehend, dass es bei den beiden rechtsextremen Fraktionen durchaus die Überlegung oder die Vermutung gibt, dass es diese Trennung in zwei Fraktionen, dass die künstlich ist. Also sagen, wie bekommen die Rechtsextremen viel Geld, indem sie eben einfach aus einer Fraktion zwei machen und dadurch eben einfach ein bisschen mehr Funktionen auch bekommen. Die Unruhe ist da, die wird nicht offen artikuliert. Protokolle, Präsidium sind vertraulich, also wir kriegen ja nun die Ergebnisse mit. So, darüber wird alles finanziert. Nicht vergessen darf man, die Finanzierung der europäischen Parteien hat damit nichts zu tun. Das sind eigene Haushaltsposten. Die Finanzierung der Abgeordneten und ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Assistentinnen hat auch nichts damit zu tun. Das läuft über das Abgeordnetenstatut. Das sind eigenständige Haushaltsposten. Es ist wirklich nur die Fraktion. Das ist relativ viel Geld, hat aber eben damit zu tun, dass die Fraktionssekretariate spiegelbildlich zu den Parlamentsausschüssen aufgebaut sind. Also klar, es gibt eben die Spitzen, ne, Chefs und so weiter. Und dann aber die Sekretariate sozusagen spiegelbildlich zu der Ausschussstruktur, sodass sozusagen in jedem Parlamentsausschuss neben den Assistenten, Assistentinnen, Abgeordneten immer auch sozusagen die Fraktionsmitarbeiter, mindestens einer da ist. Bei den großen Fraktionen haben sie in den Ausschüssen, das ist vollkommen normal, zwei, drei Leute sitzen, die eben für die Fraktion arbeiten und nicht für die einzelnen Abgeordneten. Und die dann eben auch, wenn es um die Verhandlung von Kompromissanträgen zwischen den Fraktionen geht, haben die eine sehr entscheidende Funktion. Das läuft alles sozusagen über das Scharnier der Fraktionsmitarbeiterinnen und nicht unbedingt über die Assistenten, Assistentinnen.
Darüber hinaus wurde weiter über Regelungen zur Ressourcenausstattung gesprochen und geklärt, inwiefern die Finanzierung der Fraktionsgeschäfte mit Mitgliederbeiträgen bezuschusst werden.
Früher, bei der nicht reformierten Kommunistischen Partei, die seit 2021 nicht mehr in dem Abgeordnetenhaus sitzt, da handelt es sich um 20%. Und aus diesen 20%, also es ist nie dagegen juristisch vorgegangen, aber es scheint mindestens uns und an den, die da arbeiten im Parlament, dass sie teilweise davon auch die Partei finanziert haben. Das heißt, das ist so interne kommunistische Steuer, aber da ist alles intern und von einzelnen Abgeordneten ging, wusste man nicht, aber 10% ging an Fraktion und 10% dann an die Partei. Von dem Abgeordnetengehalt.
Ja, das Thema Parteisteuern gibt es in Österreich. Das ist übliche Praxis. Wenn Sie Einkommen haben aus öffentlichen politischen Funktionen, dass es eben Schlüssel gibt innerhalb der Partei, dass Sie einen gewissen Prozentsatz oder eine gewisse Summe abtreten an die Partei. Was ich jetzt ungewöhnlich fand, dass Sie gesagt haben, um die Fraktion zu finanzieren. Nein, es geht darum, die Partei zu finanzieren. Die Fraktionen sind öffentlich gut ausgestattet und es geht eher darum, die Partei zu unterstützen für die Finanzierung des nächsten Wahlkampfs.
In der Türkei ist das auch der Fall tatsächlich, dass das geregelt im Parteiengesetz, dass die Fraktionen in ihrer Geschäftsordnung klären sollen, wie viel Beitrag der einzelne Abgeordnete bezahlen soll. Und das ist beides, sowohl an die Partei als auch an die Fraktion. Also es kann quasi die Fraktion entscheiden, wie viel zur Partei und wie viel zur Gruppe, zur Fraktion beigesteuert werden soll.
Ich glaube, wenn man die Parteisteuer hat, ein Teil davon ist verwendet für Expertise in den eigenen Clubs, nehme ich an. Und in Großbritannien natürlich, das ist ein großes Parlament und Expertise findet man in dieser Research-Abteilung und die sind sehr gut ausgestattet. Also man hat ein anderes Reservoir für Expertise. Und man muss nicht denken, dass die Regierungspartei so arm ist in der Regierung. Also die Regierungsmitglieder sind auch Abgeordnete. Sie sitzen im Unterhaus. Und die Regierung besteht nicht nur aus dem Kabinett, sondern aus 100, 120 Mitgliedern, die auch was verdienen dazu als Staatssekretäre oder sonst was. Und dann sonst müssen dann die Abgeordneten gesagt, andere Quellen suchen, auch wenn sie gegeneinander im Wettbewerb sind für die Führerschaft der Partei. Das ist vielleicht eine andere Struktur.
Genau, in Frankreich gibt's das also auch. Und da war ich sogar sehr überrascht. In der Fraktionsgeschäftsordnung der Grünen steht zum Beispiel eine Fixzahl von 600 Euro, die entrichtet werden müssen, was ungefähr 10% entspricht. Und ja, das ist auch gängige Praxis. Und die Fraktionen können auch entscheiden, was dann damit passiert, ob das für die Fraktion genutzt wird.
Wird über die verschiedenen Ebenen gesprochen, auf denen Fraktionen verrechtlicht sind? Bilden Fraktionsgeschäftsordnungen jene Regelwerke, die sich die Fraktion selbst auferlegen und so die innerparlamentarische Willensbildung maßgeblich prägen. Diese sind jedoch politikwissenschaftlich kaum untersucht. Das IPAL-Projekt SOPIP, Standing Orders of Parties in Parliament, analysiert ihre Entwicklung und Bedeutung in Deutschland im Längsschnitt sowie international vergleichend, um neue Einblicke in ihre Rolle in unterschiedlichen System- und Regimetypen zu gewinnen. Danny Schindler, Direktor des IPAL und Projektbeteiligter, führt dazu aus.
Also was wir sehen im Vergleich ist eine große Bandbreite. Das ist jetzt hier auch, glaube ich, schon deutlich geworden, von verfassungsrechtlicher Erwähnung bis eben ohne Erwähnung, von einzelnen Fraktionsgesetzen bis zu lediglich, das ist im Abgeordnetengesetz oder in anderen Normen beiläufig genannt wird, en passant. Also da sehen wir eine ganz, ganz große Variationsbreite auch und Regelungsdichte. Ich möchte vielleicht noch eine Sache ergänzen zu Deutschland. Wir haben ja gestern über die Bundesrepublik ausführlich gesprochen. Wir haben uns in unserem Projekt zur Fraktionsgeschäftsordnung, aber auch mit der historischen Dimension für Deutschland beschäftigt. Und da können wir sagen, dass beim Thema Fraktionsgeschäftsordnung, dass es da eine lange, allerdings unterbrochene Kontinuitätslinie gibt. Das begann schon 1848 im Paulskirchenparlament. Es gab eigentlich noch gar keine Parteien, aber jene, die sich im Parlament zusammengeschlossen haben zu Gruppen, die hatten schon Fraktionsgeschäftsordnung, haben relativ schnell auch sich Regelwerke gegeben, teilweise sehr detailliert, dass der Vorstand eben nach 3 Monaten rotiert, wie es mit dem Urlaub ist, wenn man nicht ins Parlament kommt und so weiter. Also das ist doch sehr, sehr erstaunlich. Also Deutschland ist ja ein bisschen Land der Verrechtlichung, da sieht man das schon in den frühen Anzeichen sozusagen.
Fraktionen sind nur ein Akteur von vielen innerhalb des Parlaments. Wie ihre Beziehung untereinander beschaffen ist, dazu haben die Expertinnen und Experten genauer Auskunft gegeben. Wie ist das Verhältnis der Fraktionen untereinander und gegenüber den Ausschüssen oder der Parlamentsführung beschaffen? Und wie gestaltet sich eine etwaige Rekrutierung von Fraktionsmitgliedern in die Regierung?
Ich habe schon einmal erwähnt, der österreichische Nationalrat ist sehr ausgeprägt ein Fraktionenparlament. Und zu diesem ersten Punkt Ausschüsse, wer ist in den Ausschüssen drin, das ist allein der Fraktionsführung überlassen. Sie bestimmt, wer in die einzelnen Ausschüsse hineinkommt. Und ich habe mir jetzt gerade die Mühe gemacht, schnell nachzuschauen. Wir hatten in der letzten Periode, die jetzt gerade zu Ende geht, wir haben nächste Woche konstituierende Sitzung des neuen Nationalrats, hatten wir eine fraktionslose Abgeordnete. Bekannt, das war die ehemalige Frau des früheren Parteiobmanns der FPÖ, die in der kurzen Phase zwischen Wahl und Konstituierung des Parlaments gab es den endgültigen Bruch mit der Partei und in der allerersten Sitzung war sie schon fraktionslos des letzten Parlaments und die kam nie in einen Ausschuss hinein. Also die hat jetzt 5 Jahre, war sie im Nationalrat drin und war nie formell Mitglied irgendeines Ausschusses. Sie konnte vielleicht als Beobachterin an Ausschusssitzungen teilnehmen, aber wenn Sie anschauen, wir haben wunderschöne Website des Parlaments, wenn Sie nachschauen, welche Abgeordneten sitzen in welchen Ausschüssen drin, dieser Reiter Ausschüsse fehlt bei ihr vollkommen. Den gibt's nicht, weil sie nirgendwo drin war. Also das zeigt Ihnen, die Fraktionen kontrollieren die Ausschüsse, wer hineinkommt. Das gilt auch für all diese anderen Punkte, kollektive Parlamentsführung, Fraktionsobleute, die in der Präsidiale drin sind, Parlamentspräsident, wer wird Parlamentspräsident? Es ist die Usance, dass es nach der Fraktionenstärke geht. Also das bedeutet jetzt nach dem letzten Wahlergebnis, die FPÖ wird erstmals den Parlamentspräsidenten stellen in der österreichischen Geschichte. Es gab eine kurze Diskussion darüber, ob man von dieser Praxis abweichen soll, aber die allermeisten Fraktionen, mit Ausnahme der Grünen, haben gesagt, nein, wir setzen diese Praxis fort. Wettbewerb mit anderen Fraktionen. Wir haben die Trennlinie Regierungsfraktionen einerseits versus Opposition, aber die Opposition ist nicht geschlossen. Was wir sehen im Abstimmungsverhalten ist ein relativ hohes Grad an Zustimmung mindestens einer Oppositionspartei zu den Vorschlägen der Regierung. Konsens jetzt nicht so oft, je mehr Fraktionen es gab, desto niedriger war die allgemeine Konsensrate. Aber was wir schon sehr oft haben, ist, dass mindestens eine Oppositionsfraktion bei einem Vorschlag mitgeht.
Das ist super. Ist genau so. Daher würde ich sagen, also fast alles ist gleich wie in Österreich. Nicht so viel hat sich geändert. Daher würde ich mich nur auf die Trennlinien konzentrieren, aufs Wettbewerb. Ich würde sagen, wir haben zwei Trennungslinien und zwei Regierungsopposition und dann innerhalb der Opposition. In dem tschechischen Parlament sitzen jetzt zwei populistische Parteien, die unterschiedliche Ideologien haben und die dann sich also in einem sehr performativen Stil bekämpfen. Das führt dazu, dass es auch nächtlich mal im Parlament, dass die Plenary Sessions also sehr lang geworden sind, vielleicht zu lang. Da sind wieder die Fraktionen sehr wichtig, weil die verfügen über Schlüssel zu duschen. Es sind alte Palais, es gibt nicht so viele. Und die koordinieren auch, wer macht Wache, weil es kann jederzeit zu Abstimmungen kommen und dann muss das Quorum gehalten werden und die Abgeordneten rennen dann durchs Parlament und inzwischen schlafen die in Schlafsäcken auf irgendwelche Sofas im Parlament und die Populisten sind sehr stolz drauf. Also die sehen das als Herausforderung. Sie werden das auf TikTok finden, wo diese irgendwie Ratschläge geben. Das ist fast wie Wandern gehen, ja, so welche wie man damit umgeht.
Wie es um die Duschsituation im französischen Parlament steht, konnte Anastasia Pichny zwar nicht nacherzählen, darüber hinaus lieferte sie weitere Informationen zur Organisation der Ausschüsse und anderer Parlamentsgremien.
Beim Verhältnis zu den Fraktionen, zu den Ausschüssen, ist es klar, dass die Fraktionen dann einen sehr großen Einfluss drauf haben. Sie besetzen sie ja. Es gibt in Frankreich 8 ständige Ausschüsse. Es gibt dann noch mehrere weitere. Aber die ständigen, da sind der Finanzausschuss und der Gesetzgebungsausschuss besonders beliebt. Und da hat die Fraktion natürlich auch eine gewisse Macht im Sinne einer Belobigung, dann die Leute in diese Ausschüsse, in diese sehr gefragten Ausschüsse zu entsenden. Dann beschließen die Fraktionen natürlich auch den Kandidaten für den Ausschussvorsitz. Das macht in manchen Fraktionen nur der Vorstand, in anderen, wie bei den Grünen, die generell sehr horizontal organisiert sind, sind das alle Mitglieder. Und es gibt in einigen Parteien in Frankreich, darunter auch Renaissance, also das ist die Partei des Präsidenten Emmanuel Macron. Der hat ja 2016 die La République en Marche gegründet und die heißt jetzt Renaissance. Und auch bei den Sozialisten und bei den Republikanern gibt es einen sogenannten WIP, also der eben dafür sorgt, dass die Mehrheitsbeschlüsse, die eben auf den Fraktionssitzungen beschlossen worden sind, das ist in Frankreich immer Dienstagmorgen. Es findet sowieso in Frankreich sehr viel am Dienstagmorgen statt. Das ist ein sehr wichtiger Parlamentstag und dass die eben geachtet werden. Zum Verhältnis Parlamentspräsident, da gibt es eigentlich nur zu sagen, es gibt einen eigenen Artikel im Reglement, dass der Präsident generell oder die Präsidentin Yael Braun-Pivet aktuell über alle personellen Änderungen informiert werden muss, also über Austritte und Ausschlüsse. Und was den Wettbewerb unter den Fraktionen anbelangt, würde ich schon sagen, dass das in Frankreich eher kompetitiv gestaltet ist. Auch wenn ich daran denke, dass es ja im Vergleich zu Deutschland, wenn ich da an die Regierungskontrolle denke und die kleinen Anfragen, die ja teilweise auch fraktionsübergreifend gestellt werden, das ist selten der Fall, aber das kommt vor, das wäre in Frankreich eben nicht denkbar zum Beispiel. Wobei man sich natürlich auch vielleicht die Frage stellen kann, wie viel Kooperation überhaupt sinnvoll ist.
Am Beispiel der Türkei zeigt sich exemplarisch, welche zentrale Rolle der Sitzungsführung innerhalb eines Parlaments für die inhaltliche Gestaltung und Steuerung parlamentarischer Prozesse zukommt.
Es gibt statt des Ältestenrats gibt es einen Konsultationsrat, der ähnliche Aufgaben hat wie der Ältestenrat. Dann gibt es das Präsidium und es gibt genauso viele Sitze im Präsidium, wie es auch Fraktionen gibt, sodass quasi jede Fraktion ein Mitglied hineinwählen kann. Der Parlamentspräsident spielt eine sehr wichtige Rolle. Also er ist natürlich neutral, er muss neutral sein während seiner Aktivität, aber spielt eine sehr wichtige Rolle. Warum? Weil er die Sitzung leitet und natürlich auch entscheiden kann, wer gerade stört. Und diese Festsetzung, wann ein Stören vorliegt, ist dann ja höchst subjektiv. Und dementsprechend kann der Parlamentspräsident durchaus da in die Debatte ja seine Meinung hineinbringen und, weil ich vorhin meinte, das ist sehr konfrontativ. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal türkische Parlamentsdebatten gesehen haben. Wahrscheinlich nicht wegen des Sprachproblems, aber manchmal braucht man keine Sprache, um zu verstehen, dass es da wirklich konfrontativ im Sinne von handgreiflich werden kann. Ja, und dementsprechend hat der Parlamentspräsident natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle. Der Wettbewerb zu den anderen Fraktionen, das ist auch ein bisschen kompliziert. Einmal natürlich würde ich sagen, es ist sehr polarisiert, selbstverständlich sehr konfrontativ, aber es gibt auch dann die kooperative Seite. Und das hat was mit den Verfassungsänderungen zu tun und mit der Flut an Parteien, die im Moment im türkischen Parlament existieren, weil es gibt ja diese sogenannten Wahlbündnisse, ähnlich wie in Italien, dass man sozusagen präelektorale Wahlbündnisse schmieden kann. Und dann, wenn man im Parlament ist, kann man sich sozusagen wieder abspalten. Ja? Und da gibt es natürlich die Seite des Regierungswahlbündnisses und die sind natürlich zueinander sehr kooperativ, aber zum Rest sehr konfrontativ. Und ein Zeichen dafür ist auch noch, sind die öffentlichen Fraktionssitzungen, die ebenfalls wie in Frankreich immer dienstags stattfinden. Und ich hatte ja, wie gesagt, das Glück, mal in Ankara zu sein, im Parlament zu sein und auch dann diesen Fraktionssitzungen beizuwohnen, die sind öffentlich. Und da wird nicht irgendwie informiert oder wird nicht darüber konsultiert, wie man in der nächsten Woche vorgeht, sondern das ist eigentlich eine reine Showveranstaltung. Ich weiß nicht, wie es in Frankreich ist, aber das ist eine reine Showveranstaltung. Da wird eigentlich Wahlkampf sozusagen getrieben, da wird der Gegner bloßgestellt und wie gesagt, ich war mal da drin und ich kam mir vor wie in einem Fußballstadion in Deutschland. Also mit richtig Slogans wurden da hin und her geworfen, skandiert. Das ist schon eine sehr konfrontative Showveranstaltung.
Wie ist die Beziehung von Mehrheitsfraktion und Regierung beschaffen?
So, beginnen wir vielleicht mit Frankreich. Also Frankreich ist ja parlamentarisches System mit Regierungsdominanz und diese Dominanz sieht man auch eben in diesem Verhältnis zur Fraktion. Das ist schon deshalb ersichtlich, weil die Minister zum Teil eben auch an den Fraktionssitzungen mit teilnehmen, obwohl sie ja nicht Mitglieder der Assemblée Nationale sind und nach französischem Recht ja auch nicht sein dürfen. Und man sieht die Regierungsdominanz vor allem auch, wenn es darum geht, den Fraktionsvorsitzenden zu benennen. Das ist eben tatsächlich manchmal eine reine Formalität in den Fraktionen, da man eben den offiziellen Kandidaten, also der von Regierungsseite vorgeschlagen wird, dann eben auch wählt. Rekrutierungsstätte, Entschuldigung, für Regierungsmitglieder, absolut, das ist so. Also da gibt es auch ein prominentes Beispiel, beziehungsweise mehrere, aber Premierminister Gabriel Attal sagt ihm vielleicht was, der ehemalige Premierminister. Der war erst WIP im Bildungsausschuss und dann Bildungsminister im Anschluss, wurde dann Premierminister und jetzt ist er tatsächlich wieder Fraktionsvorsitzender für die Gruppe Ensemble pour la République. Ja, also im Prinzip, auch hier hätte ich jetzt noch zwei weitere Beispiele, aber im Prinzip sind es, wenn man auf die Funktion schaut, der Vorsitz eines Ausschusses, die Position als WIP und eigentlich die Position des Berichterstatters, des Rapporteurs für Gesetzesvorhaben. Das sind so die Positionen, wo man oft sieht, wo dann Regierungsämter folgen. Also das kann man an mehreren Einzelbeispielen schon zeigen.
Natürlich, das britische Parlament ist eher auf Konfrontation eingerichtet. Das ist in der politischen Kultur und das hat eine große Auswirkung. Ich glaube, es liegt daran, dass man selten Koalitionsregierungen hat. Das heißt, man muss nicht sich bemühen, einen Kompromiss zu bilden. Und Hansard Society in Großbritannien hat herausgefunden, dass die Wähler eher Konsens haben möchten. Sie wollen nicht, dass die Parlamentarier streiten. Sie wollen Frieden haben. Ist auch in Österreich so. Sie wollen alle ihre Ruhe haben von der Politik. Die Dominanz natürlich von der Exekutive ist sehr, sehr groß. Sie bestimmen normalerweise die Tagesordnung. Die Ausschussvorsitzenden sind aber gewählt vom Plenum und so, das nimmt ein bisschen Macht weg von den sogenannten Peitscher oder Whips, die verantwortlich sind für das Management und dass die Abgeordneten auf Linie kommen. Die Chief Government Whip, Regierungs Peitscher, hat Kabinettstatus und bekommt auch extra Geld dafür und wird unterstützt von 7 anderen, die auch extra bezahlt werden, plus andere. Also man hat schon eine große Fraktion zu disziplinieren. Und die haben Räumlichkeiten, also nah zum Plenum, also ganz tolle Räumlichkeiten und sind auch haben Büros in Downing Street. Und die arbeiten mit so Zuckerbrot und Peitsche, um ihre Schafe zu mobilisieren.
Wie sieht das Ganze für den Fall des Europäischen Parlaments aus?
Das Europäische Parlament unterteilt sich nicht in Mehrheit und Opposition. Es hat unter Schulz mal so diesen Versuch gegeben, das zu vulgarisieren, mit Hilfe Frankfurter Allgemeine Zeitung und Süddeutsche Zeitung, dass ständig den Journalisten gesagt wurde, es gibt eine Mehrheit und es gibt eine Opposition. Die ist nicht da. Warum? Weil es eben auch keine Regierung gibt. Die Kommission hat einige Aufgaben, die man normalerweise einer Regierung anvertrauen würde. Die teilt sie sich aber zum Teil eben mit dem Ministerrat, zum Teil mit dem Europäischen Rat. Dieses klare Verhältnis, dass es eine Parlamentsmehrheit gibt, aus der dann eben die Regierung auf Zeit hervorgeht. Die Parlamentsmehrheit kontrolliert kooperativ oder unterstützt diese Regierung oder sorgt dafür, dass man ihr den Rücken frei hält, während eben die Opposition versucht, die ein oder andere Alternative vorzulegen. Das ist ja nicht da. Und daraus folgt, dass das Parlament sozusagen auf allen Ebenen, Plenum, Ausschuss, interfraktionelle Arbeitsgruppen, was es alles gibt, grundsätzlich sehr kooperativ angelegt ist und nicht so sehr auf Krawall, weil es im Wesentlichen nach wie vor allem der Gesetzgebung darum geht, eine gemeinsame Position für die Verhandlungen mit dem Ministerrat zu formulieren.
Gewalt in Parlamenten, wie sie etwa in der Türkei beobachtet werden kann, zeugt von tiefgreifenden Spannungen zwischen politischen Akteuren und stellt eine ernsthafte Herausforderung für die Stabilität und Funktionsfähigkeit demokratischer Institutionen dar. Petra Guasti betont zu Recht, dass dieses Phänomen nicht auf einzelne Länder zu beschränken ist.
Ja, zur
Ich wollte noch zum Gewalt, falls ich darf. Ich finde, das ist, das sollen wir nicht. Ich wollte nicht, dass es unter den Tisch fällt. Das ist nicht nur die Türkei. Ich finde, Gewalt im Parlament und gegen Parlament ist was, was jetzt in der Zeiten der Polarisierung wirklich steigt. Wir haben vielleicht Bilder aus Serbien und aus Albanien gesehen, wo, wenn sie dann aus den Stühlen Barrikaden innerhalb des Saals bauen. Ich wollte sagen, dass das ist vielleicht einer der Unterschiede zwischen Tschechien und Slowakei. Also in Tschechien kam es, wir schauen uns Slowakei im Horror. Da kommt vor allem in dieser Wahlperiode, aber das war auch früher so, dieser Wettbewerb zwischen Populisten und jetzt zwischen Populisten in Regierung und in Opposition ist wirklich absolut, absolut toxisch. Es ist mehrmals die Woche Polizei im Saal, es werden Abgeordneten weggebracht und so weiter. Ich finde, in Polen finden wir auch Gewalt im Parlament, wieder dieselben Täter, sozusagen selbe Tipp-Täter. Das ist wieder diese Performative in Polen. Sie können sich vielleicht daran erinnern, auf diese Attack auf Menora kurz vor Chanukka letztes Jahr von einem rechtspopulistischen Abgeordneten. Aber das ist wirklich diese Performationen und die steigen in dem Wahljahr wesentlich. Und das hängt wirklich mit der starken, unstabilen Polarisierung in Polen, mit der steigenden Polarisierung in der Slowakei.
Warum für Mahir Tokatli der Begriff des Kompetitiven nicht mit dem türkischen Parlament in Einklang zu bringen ist, erläutert er wie folgt.
Zu den Punkten kooperativ, kompetitiv, polarisiert. Ich würde auch tatsächlich in der Türkei das kompetitiv streichen, weil kompetitiv setzt voraus, dass es irgendwie Wettbewerb gibt und man kann irgendetwas wieder zurückgewinnen oder man hat einen Wettbewerb und irgendwie sind gleichberechtigte Chancen da. Das ist in der Türkei nicht der Fall. Ich würde kompetitiv mit vielleicht konfrontativ austauschen und das kann man beispielsweise bei den Ausschüssen ganz gut sehen, dass anders als zum Beispiel hier in Deutschland der Ausschussvorsitz immer von Fraktion zu Fraktion sozusagen changiert, ist es so, dass in der Türkei die Ausschussvorsitze eigentlich immer der stärksten Partei angehören und dementsprechend auch die Ausschussmitglieder, die natürlich nach der Sitzgröße der Fraktion vergeben werden, auch da die größte Partei dann immer einen großen Vorteil hat. Und wenn man bedenkt, dass die Ausschüsse, gerade was die Gesetzgebung angeht, eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, ist das schon ein ganz klarer Standortvorteil.
Das war die 24. Folge des Zwischenruf mit dem zweiten Teil des Zusammenschnitts der Fraktionstagung von DVPAL und IPAL mit Unterstützung der Stiftung Wissenschaft und Demokratie. Wir hoffen, dass diese Folge auf euer und ihr Interesse gestoßen ist. Wer noch mehr zu der Fraktionstagung lesen möchte, dem sei der Konferenzbericht auf dem PW-Portal meiner Kollegen Daniel Hellmann und Leon Schwarz empfohlen. Der Link dazu ist in den Shownotes hinterlegt. Wie immer freuen wir uns über Rückmeldungen, Bewertungen und Kritik. Ihr erreicht uns auf X und nunmehr Blue Sky unter dem Handle i-pal sowie per Mail unter info@ipal.de. Viele Grüße und bis zum nächsten Mal.